Hallo, wir haben hier einen Gammel-Podcast über den FC Bayern. Hallo, Tim.
Moin.
Das Thema ist die Entwicklung des FC Bayern seit Jürgen Klinsmann.
Ich dachte, wir wollten mit der zweiten Hitzfeld-Zeit anfangen.
Ja, dann fangen wir mit der zweiten Hitzfeld-Zeit an.
Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen daran, aber das war eine relativ nice Mannschaft eigentlich, ja. Die viel über ihre starke Defensive, über ihre passend aufgestellte Defensive und über ihre linke Seite kam. Sehr spielstarke linke Seite mit vielen Überladungen. Und die rechte Seite war das Bauernopfer und Miro Klose war das Bauernopfer. Und da die zweite große Stärke war eine tiefstehende Abwehr, die die Stärken von Lucio, von Demichelis und von Oli Kahn im Tor gut zur Demonstration brachte und einen Bundesliga-Rekord von, ich glaube, nur 21 Saison-Gegentoren zur Folge hatte.
Wobei sie ja nicht direkt die Stärken Lucios herausbrachte, sondern eher seine Schwächen kaschierte, ne? Das ist ja gemein gesagt. Also du fandest die ganz gut?
Ja, ich fand die ganz gut. Und was ich, sagen wir mal so, nach praktisch einer Saison kam dann ja schon der Wechsel zu Jürgen Klinsmann und das ein bisschen störend an dieser Mannschaft war dann irgendwie ein bisschen, was dann hinterlassen wurde für Jürgen Klinsmann. Also die Balance, die Hitzfeld da gemacht hat zwischen der starken linken Seite und der Abstimmung des restlichen Teams auf diesen dominanten Bereich war ziemlich gut und hat gut funktioniert, aber darunter hat halt der Rest des Teams auch gelitten. Das heißt, die rechte Seite war praktisch nicht existent und da fehlte Dynamik, da fehlte auch vielleicht Ausgleich, wenn der Gegner sich besonders auf die linke Seite eingestellt hat. Und national war das eine sehr erfolgreiche Mannschaft, die aber in der UEFA Cup war das damals noch, ne?
Ja.
Genau. Da sind sie bis ins Halbfinale gekommen, hatten aber ein paar Probleme, haben viele Gegentore bekommen, ein paar Schludrigkeiten drin gehabt und ja, da zeigte sich trotzdem in der UEFA-Cup-Saison, dann zeigten sich auch die Schwächen von dieser Mannschaft auch. Und man hat sich halt auf diese linke Seite stark verlassen. Man hat der ja viele Freiheiten gegeben. Und der Nachfolger Klinsmann hatte dann direkt zu Beginn seiner Amtszeit ein bisschen das Problem, dass er mit dieser ja besonderen Mannschaft anfangen musste. Und das war halt ein bisschen schwierig.
Wobei ich sagen muss, also bei Hitzfeld, diese zweite Hitzfeld-Ära, da hat mir, also ich glaube, man hatte auch ein bisschen so Glück, dass quasi das erste Spiel da ist ja voll aufgegangen gegen Bremen damals.
Mhm.
Man hatte Klose in den ersten 10 Spielen total in einer überguten Form. Ribéry war eine Ausnahmeerscheinung, ja, da wurde ja schon ziemlich früh gesagt, ja, einer der besten Spieler aller Zeiten in der Bundesliga, unglaublich, etc., etc. Und ich glaube, dass irgendwie so, es gab am Anfang so einen Überraschungseffekt, dann gab es so ein bisschen Euphorie, und dann haben einfach die Mechanismen gut geklappt. Das wusste auch noch keiner, wie sie sich jetzt an die ganz neue Mannschaft anpassen können. Und mit der Zeit wurde man doch eigentlich immer so weniger überzeugend.
Das stimmt.
Dann ging Kloses Leistung nach unten, zumindest was die Effektivität, also die Torausbeute und ähnliches betrifft. Während Luca Toni einfach extrem dominant wurde. Und man hatte auch irgendwie Spieler, die so nicht wirklich in so ein modernes Fußballkonzept passen. Also Podolski jetzt mal, dann Luca Toni, dann auch Ribéry damals. Und dann hatte man eben in der Mitte Theo Berto, der extrem gut war. Einfach ein ganz, ganz, ganz toller Fußballer. Aber der auch dann irgendwo ein bisschen die Luft ausging nach seinem Jahr in Brasilien. Dann hatte man eben hinten, ja, der Michelis Lucio. Wenn die tief stehen, ist das ja gut. Aber wenn man dann höher stehen muss oder wenn man so irgendwo im gegen taktisch ein bisschen interessante Mannschaften spielt, das war irgendwo so eine dunkle Ära der Bundesliga. Also Magath zweimal Meister, dann Stuttgart, dann wieder Bayern mit Hitzfeld und dann Magath wieder. Das war so ein bisschen so die Gegenthese zur heutigen Bundesliga, übertrieben gesagt, und auch auf nur die Spitze beschränkt. Und ja, da hat man einfach ein bisschen so über die individuelle Qualität kommen können und alles. Und in der Champions, also im UEFA Cup funktionierte das nicht. Hat man gegen Laudups Getafe ziemliche Probleme gehabt,
ja.
Wo Sosa am Ende diese Flanke auf Luca Toni brachte in der Nachspielzeit zum 3-3. Dann hatte man gegen Zenit einfach nicht wirklich eine Chance und dann hat man einfach Timoschuk gekauft von Zenit, wobei man auch sagen muss, Zenit hat das einfach gut gemacht. Die hatten eine gute Abstimmung auf die Bayern. Die hatten Aschavin, die hatten eben Timoschuk. Timoschuk konnte damals noch ziemlich gute Pässe besser in die Tiefe spielen, so aus der, so quasi so tief liegen, so eine Mischung aus Abräumer und Spielgestalter, was insofern merkwürdig ist, weil er das ja nicht ist, aber bei Zenith hat er es eigentlich gut gemacht, muss ich sagen. Was auch daran lag, dass er einfach irgendwo in so einem Raum war, wo er nicht wirklich attackiert wurde und nicht wirklich Druck hatte, so am Ball, auch nicht von uns jetzt.
Ja.
Und das war dann eben einfach so, hat man schon gesehen, ja, das ist eine sehr gute Mannschaft mit teilweise sehr, sehr guten Fußballern, aber die war eben nicht voll abgestimmt und ich glaube auch, dass das Hitzfeld jetzt auch nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Schaffens war und es auch nicht mehr wirklich sein wollte, ist dann auch kritisiert worden für die Rotation, was ja irgendwie auch sein Aushängeschild war als Trainer von Rummenigge und Fußball ist keine Mathematik und bla bla bla. Und am Ende ist er dann ja gegangen worden und wir haben dann eben Klinsmann geholt. Also ja, der hatte dann eben auch irgendwo, Hitzfeld wurde klar Meister, aber Hitzfeld hat irgendwie auch nicht einen Fortschritt gebracht, so aus taktischer Sicht. Zwar doch eine super stabile Mannschaft und so weiter und so fort und auch einzelne Spieler sehr gut genutzt, also keine taktisch schlechte Arbeit, ganz im Gegenteil, aber eben nicht
langfristig.
Ja, nicht das, was jetzt wie jetzt Fußball gespielt wird in der Bundesliga und auch eben nicht so vorausschauend, ne? Würde ich jetzt sagen.
Halt für eine Saison halt eine Mannschaft für den Moment sozusagen.
Und für die Bundesliga.
Ja, richtig. Also wahrscheinlich konnte man es sich zu der damaligen Zeit noch erlauben, dass der eine Teil der Mannschaft sozusagen dermaßen stark sich aufopfern musste für den anderen Teil, der dann besonders brillieren durfte dadurch.
Ja, wobei man das ja jetzt auch macht, nur man macht es so, dass quasi...
Man macht es aber dann nicht so, dass der aufopfernde Teil komplett
nichts
Eigenes mehr machen kann sozusagen.
Ja, und das auch, ja, bestes Beispiel ist ja Messi bei Barcelona, der macht ja auch, was er machen muss, und er hält dafür Vorzüge, aber so wirklich leiden tut darunter keiner.
Genau,
also.
Genau, ja. Das Leiden war relativ stark. Und weil die Leidenden sozusagen dann nichts mehr bringen konnten, wurde man relativ ausrechenbar auf den Spielfeldbereich, wo halt die ganze Kreativität kam. Und wenn die Gegner sich dann besonders darauf eingestellt haben, wurde es schon schnell mal zäh und langsam.
Ja, aber gut.
Gab es ja auch diese eine Phase im Herbst dann, wo man irgendwie 3-4 Mal hintereinander nicht gewonnen hat, immer 0-0 zu Hause gegen Duisburg und Frankfurt.
Ja,
und da gab es auch viel Kritik schon.
Man hat ja auch irgendwo so ein bisschen Pech, also auf rechts, ich glaube, das war Sagnols letzte Saison.
Ja, aber Sagnol hat kaum gespielt,
eben, oder? Man hat sich erhofft, dass Sagnol nach der Verletzung wieder so ein bisschen Betrieb über rechts machen kann, auch so einfach ein paar Halbfeldflanken, vielleicht auf Toni etc. Konnte er nicht, wurde sogar mal im Mittelfeld eingesetzt, einfach weil man irgendwie ihn einbauen wollte, ist ja auch irgendwie so eine Symbolfigur gewesen. Dann gab es eben Schweinsteiger, wo man sich vielleicht dachte, der könnte so, wie er links gespielt hat, auf rechts spielen, was nicht so gut klappte, wobei er ziemlich effektiv war eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, so von den kreierten Chancen.
Ja, das kann durchaus sein.
Relativ effektiv, effizient, aber eben nicht dynamisch, nicht Breite geben, das hat uns ein bisschen gefehlt. Dann hatten wir eben, Klose ging dann irgendwie immer so oft in rechte Halbräume, soweit ich mich erinnern kann.
Ja.
Dann hatten wir über links zwar diese extrem geile Seite mit Roberto, Philipp Lahm und Frankie Berry, die aber defensiv ein bisschen anfällig war. Dann hatten wir Lell auf rechts, der spielte. Dann hat Hamid sich verletzt, nachdem er gut angefangen hatte. Der hat zumindest so ein bisschen Betrieb gemacht, nach vorne gegangen. Da hat ja auch Schweinsteiger. Ja, da hat auch Schweinsteiger verdrängt, soweit ich mich erinnern kann,
für
8-9 Spiele oder so. Bis er sich verletzte, so bis 15. Spieltag war das, vielleicht sogar früher.
Weiß ich nicht.
Egal. Sosa nicht eingeschlagen. Ja, da waren ein paar Punkte, die man sich wohl im Vorhinein anders erwartet hätte. Also Altop, Sosa, Sagnol, wenn die ihr Potenzial genutzt haben. Sosa spielt ja jetzt noch argentinische Nationalmannschaft, ist auch bei Metalist, den habe ich sogar im Stadion gesehen mal. Ganz gut.
Ja.
Nichts Besonderes, ganz gut. Wohl kein Bayern-Niveau, aber hätte in der Saison doch so, wie eben gegen Getafe, doch ein paar gute Szenen mit reinbringen können. Ich muss auch Hitzfeld loben, der hat nämlich versucht, Sosa und Schweinsteiger beide damals schon so ein bisschen Richtung Achter zu entwickeln, hat die auch in der Mitte eingesetzt, hatte aber Pech, dass das total gescheitert ist. Das war gegen Cottbus, glaube ich, 3-1 Niederlage oder so, oder 2-1. Da.
Das war in der Hitzfeld-Saison, 2-0 auswärts.
Ja, genau, 2-0.
2-0
Defense, doch. Da, glaube ich, spielten Sosa und Schweinsteiger in der Mitte oder... Ja, genau. Schweinsteiger, C. Roberto fing an und dann kam Sosa für Schweinsteiger und Altentop war rechts. Also dann hatte man auch noch Jansen auf links, als ich nicht durchsetzen konnte, hätte man vielleicht, weiß nicht, vielleicht Lahm auf rechts stellen können, was ich nicht glaube. Gab es einfach viele Spieler, die irgendwie nicht ins System oder in die Mannschaft passen. Das hat auch sicher die ganzen Umstände erschwert für Hitzfeld. Und muss man auch sagen, hat er sich eigentlich relativ gut angepasst. Also.
Ja.
Ja, und dann kam Klinsmann. Was sagst du dazu? Wie war, wie fandest du die Verpflichtung damals?
Wie ich das damals fand, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich fand es ganz gut sogar.
Ich auch.
Aber naja, es hat nicht so geklappt bei der Gesamtbewertung von Klinsmann. Er wird ja jetzt immer so als der Mega-Depp irgendwie dargestellt. Ich finde, in manchen Punkten war es echt, nicht so toll. Da gab es wirklich einige Fehler, aber er hatte auch trotzdem, zumindest in Teilbereichen, die ein oder andere sehr gute Idee, die dann allerdings auch mit ein bisschen Pech nicht geklappt hat und dann praktisch in der Schublade verschwand, weil es einfach nicht mehr durchzusetzen war. Also diese Dreierkette, die war von der Idee natürlich nicht überragend, aber die hatte durchaus ihren gewissen Reiz und hatte durchaus eine Berechtigung, mal ausprobiert zu werden und hätte auch als Alternative gut funktionieren können. Aber im ersten Spiel, als man das gemacht hat, gab es gleich diese heftige Heimpackung gegen Bremen, 2-5, wo man 0-5 hinten lag. Und danach gab es, glaube ich, noch ein weiteres Spiel damit, aber die Dreierkette war dann halt medial für immer verbannt und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Ansonsten zu Klinsmann hatte es halt schwer, direkt am Anfang schon, hatte ein bisschen Gegenwind mit seinen Buddha-Figuren und tralala.
Das waren ja nicht mal seine. Soweit ich weiß, hat nicht er sie aufgestellt und auch nicht aufstellen lassen. Also es wurde auch irgendwie, da gibt es ja diese schöne Geschichte, dass er und die Bild sich hassen, weil er als Spieler der Stuttgarter Kickers keine Interviews geben wollte und auch irgendwie so eine Anzeige wegen irgendeinem Bericht laufen hat, irgend sowas oder eine Beschwerde. Und dann haben die ihn total gemobbt. Die haben auch quasi versucht zu behaupten, er wäre schwul, was eine total dämliche Kampagne ist, falls das stimmt. Also was ich so gelesen habe. Wie gesagt, kein Anspruch auf Wichtigkeit, aber das habe ich ja gelesen, dass die das dann versucht haben und so Kampagnen gegen ihn gefahren haben und so weiter und so fort. Und hatte einfach einen schweren Stand. Dann war er unerfahren. Aber wie gesagt, diese Dreierkette, also in der Idee fand ich die gut. Und es gab noch etwas. Kannst du dich noch erinnern, was er als seine Spielphilosophie ausgab davor?
Mhm.
Also außer dieses jeden Tag, jeder ein bisschen
besser. Hat er nicht gesagt, er würde gerne den englischen Offensivgeist auf Bayern übertragen? War das nicht so die ungefähre Formulierung? Irgendwie so in der Richtung. Vertikalspiel etc.
Ja. Also quasi diese Perfektionierung des englischen One-Touches, der halt
damals
so davor in Mode war, eben so ab 2005, 6, 7, so mit Liverpool, Chelsea, dann gab es diese hochdynamische Spiele, glaube ich, 2007, 8 war das doch, Chelsea gegen Liverpool im Halbfinale oder so.
Gab's mehrfach sowas. Sogar, ne?
Ja, es gab es mehrfach. Auf jeden Fall gab es einmal dieses
6, 7 und 7, 8 müsste das gewesen sein.
Ja, da gab es einmal so ein 4, 4, das absolut krass war, und dann gab es so ein 0, 0, das, wo sich dieses Swan-Touch einfach total irgendwie neutralisierte, also dass die quasi voll
sehr,
ohne Struktur
sehr intensiv.
Es gab was, da hat er gesagt, man wollte also auch gegen auf Spieldominanz angelegte Mannschaften, will man die eigene Spielphilosophie durchziehen. Und er hat Folgendes gesagt, der Herr Klinsmann, und das finde ich sehr interessant. Wir wollen eine Spielweise aufbauen, den Ball dort zurück zu gewinnen, wo wir ihn verloren haben. Er hat es genannt, schnelle Ballrückeroberung. Im Endeffekt ist das
Gegenpressing.
Und wer hat genau in der Saison, wo Klinsmann bei Bayern war, wer hat das Gegenpressing quasi erfunden oder gespielt? Das war dann Guardiola bei Bayern. Und auch die Barcelona. Anfänge.
Bei Barcelona. Ich muss noch ein paar Monate warten.
Und dann gab es eben noch Klopp bei Dortmund. Da müsste man Martin fragen, wann das genau intensiv gespielt wurde bei denen. Aber es ist doch interessant, dass im Endeffekt drei Trainer relativ zu gleicher Zeit auf diese Idee gekommen sind, so ein Gegenpressing als wirklich effektives und konstantes Mittel zu nutzen. Also das finde ich interessant. So ein interessanter Zufall zeigt auch, dass seine Ideen, so aller Umsetzungsprobleme zum Trotz, Ideen waren ja gut. Gab ja auch viele, die sagen, konditionell sind die extrem gut drauf und es gibt sehr viele moderne, gute Ansätze und auch Ideen. Das Problem ist halt die Umsetzung, und auch Co-Trainer und so hat nicht gepasst. Dass er quasi Klinsmann wäre eigentlich ein guter Sportdirektor und kein Trainer, hat man damals so, als er gegangen wurde, hat man das gesagt. Ja,
der Rückhalt in der Mannschaft war natürlich noch problematisch, neben dem medialen Gezetere.
Ja.
Was muss man noch sagen? Ja, okay, natürlich. Wie hat er das weitergemacht, was Hitzfeld hinterlassen hat? Diese sehr auf den Moment eingestellte Mannschaft. Er hat ja so personell und formativ eigentlich kaum was verändert.
Ja, also da hat man ja gesagt, Klinsmanns Experiment gescheitert, geht zurück zum Hitzfeld-System. Fand ich total doof, was auch nicht stimmt, finde ich, weil System ist ja nicht Formation,
sondern
das ist Ausrichtung, gruppentaktische Spielzüge, alles, das individualtaktische Angaben, Anweisungen, generelle Vorgaben zum Gegner, also zum Beispiel Cioberto war deutlich vertikal und offensiver, meiner Meinung nach.
Ja,
Abwehr stand höher.
Von der Formation her war doch Cioberto die einzige gravierende Veränderung.
Und von Bommel, also von Bommel war auch
defensiver. Cioberto, von Bommel,
das
dass das stärker aufgeteilt war, stärker gesplittet.
Es war dann stärker unter einer Art 4-1-2-2.
Ja, genau. Statt und ansonsten, 4-4-2, ja. Ansonsten war von der Formation her relativ ähnlich. Schweinsteiger, der dann rechts die meisten Spiele gemacht hat, vielleicht noch ein bisschen offensiver. Oder die rechte Seite generell offensiver. Aber dadurch wurde dann eben diese Formation in Kombination mit der höheren Abwehr und mit der offensiveren Ausrichtung und der offensiveren Gesamtausrichtung auch, wurde das einfach ja zu wenig abgesichert und zu instabil. Auch ja. was die Spielertypen angeht. Die Innenverteidigung kam keineswegs an die starken Leistungen der Vorsaison ran. Also nicht nur an die Zahlen, Gegentorzahlen, sondern auch so, wie das wirkte. Die individuellen Leistungen von Lucio De Michelis waren deutlich weiter runter. Da wurde dann immer gesagt, ja, Formschwächen. Ja,
insbesondere und der Michelis, der ja auch verletzt war. Ja,
genau, aber es hatte natürlich auch mit der höheren Abwehr und der offensiveren Ausrichtung zu tun, die ja, den beiden halt nicht so lag.
Die Gegner haben sich auch besser angepasst. Die wussten ja jetzt, wie es aussieht. Ribéry waren teilweise, also der, ich fand ihn
stärker.
Ich fand ihn schon stärker, auch offensiv und so. Er hat sich auch weiterentwickelt, meiner Meinung nach. War da auch teilweise seine beste Phase so offensiv in dieser Saison, finde ich. Aber er war weniger konstant innerhalb einzelner Spiele und solche Sachen und präsent, weil er teilweise besser in die Mangel genommen wurde. Dieses Doppeln und so wurde dann besser und konstanter gemacht gegen ihn. Dann eben Toni war nicht mehr so überzeugend. Dann hatte Klose diese Anfangsphase, die er mal hatte, diese Superphase hatte. Das ist so eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Und dann kam eben noch dazu, ja, der Michelis nach der Verletzung hatte der wirklich jedes Spiel einen Fehler, obwohl er davor, meiner Meinung nach, dass er davor besser war als Lucio. Dann hatte man Lel und Otto. Dann hatte man einfach irgendwie die ganzen Probleme, die man bei Hitzfeld hatte, die blieben. Und es kamen noch ein paar dazu, plus die Gegner passten sich besser an. Und dann wollte man noch verändern das Umfeld, die Spielweise, die Denkweise, die Mentalität, Training. Und das war noch von einem Trainer, der vielleicht schon vorher ein bisschen beschädigt wurde von den Medien, von der Darstellung, vielleicht auch von sich selbst und dann kam eben alles zustande. Ja. Ich weiß nicht, hast du das Buch von Lahm gelesen?
Ja.
Was sagt er denn dazu, Klinsmann?
Ja, die Aussagen von Lahm sind relativ heftig. Ist schon länger her. Ich meine, er meint, nach 6 oder 8 Wochen hätte der Spielerrat oder wie das auch immer genannt wird, hätte erkannt, dass mit Klinsmann kein effektives Arbeiten möglich war und hätte dann die Taktik immer selber ausgedacht. Nach 2 Monaten schon.
Ja.
Das ist, finde ich, aber etwas übertrieben. Ich glaube nicht, dass es so war.
Okay, wieso glaubst du das nicht? Da gab es doch noch ein paar Aussagen von
Van Bommel, ja. Van Bommel war doch eh der
Klinsmann-Kritiker. Ja, der hat ja auch Magath sehr kritisiert,
ja.
Wegen
Taktik. Also. Ich glaube aber nicht, dass Klinsmann so schlecht war, dass die Spieler nach schon 2 Monaten in der Saison alleine die Taktik festlegen.
Ich hab mal irgendwo gehört, dass man quasi gesagt haben soll, also er gesagt haben soll, sie sollen das mal machen, damit sie quasi so eine Art Mündigkeit. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ob es ein gutes Vorgehen ist, weiß ich auch nicht. Scheinbar nicht so gut angekommen. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, was da alles so abgegangen sein soll. Aber was mich interessiert würde, hat Lahm sich auch zu anderen Trainern so extrem kritisch geäußert?
Nee. Wobei, ich weiß nicht mehr, was er zu Magath geschrieben hat. Habe ich schon vergessen. Müsste ich nochmal nachschauen. Das Buch aber gerade auch nicht hier. Das liegt irgendwo rum, keine Ahnung.
Ich habe es auch irgendwo, aber ich habe es noch nicht gelesen. Muss ich zugeben. wie so fast alle Fußballbücher, die ich mal versehentlich auf habe. Ja, gab es ja auch dieses mit Landon Donovan, der würde nicht mal bei Gerland in der zweiten Mannschaft spielen. Und
er hat sich auch ein bisschen selber geschwächt, ne, mit der Aktion.
Ja.
Ja, also wir hatten fest, gute Ideen, nicht so gut umgesetzt und viele kleinere Probleme, die teilweise auch andere Leute zu verantworten hatten, kamen dann dazu. Alles zusammen dann irgendwie. Verletzungsprobleme gab es, diese komischen Ergebnisse.
Er wollte ja auch einen Rechtsverteidiger holen aus Chile, den er noch nie gesehen hat, einfach nur, weil er einen Rechtsverteidiger wollte, also das weiß ich jetzt auch nicht, ob es stimmt, also den Namen habe ich noch nie irgendwo gelesen, ich habe nämlich von einem Bekannten beim FC Bayern gehört, wer das gewesen sein soll und dem ist keine so große Karriere beschieden worden, also es, wer weiß, was da wirklich abging und kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt einfach irgendeinen Rechtsverteidiger holen wollte, aus Chile noch, gehört habe, das soll angeblich Rafael Kauka gewesen sein.
Bei Spartak Moskau oder so?
Nee, das glaube ich ist ein Brasilianer. Das ist Kauka, das ist ein Innenverteidiger. Okay. Aber Rafael Kauka ist Rechtsverteidiger und keine Ahnung. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man an dem wirklich Interesse gehabt haben soll. Also
glaube ich auch nicht. Komische
Geschichte. Wie gesagt, aber dass dann irgendwelche Gerüchte auftauchen danach, das hat mir doch sehr missfallen. Also wenn er gescheitert ist, dann kann man das ja lassen.
Ja.
Der spielt übrigens noch immer bei Colo-Colo. Ich glaube, ist jetzt Sechser. Auch unter Bielsa debütiert debütiert, ein einziges Spiel gemacht für Chile.
Ja. Bielsa war doch gar nicht in Chile. Ah, doch, klar.
Ja, ja sicher. 2018, 10, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, soll angeblich als relativ passables Talent gegolten haben, aber nichts aus geworden, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich, wie gesagt, diese Aussagen später. Ja, Gerland sagte, der würde nicht mal in der zweiten Mannschaft spielen. Dabei war Donovan dann bei Everton in der Premier League ganz gut. War bei Everton, ne?
Ja.
Ja, Everton war das. War ganz gut. Ist ja kein schlechter Fußballer. Ist halt nicht so einer, der in die Bayern-Mannschaft gepasst hat. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, diese Aussagen, dass dann irgendwo welche Gerüchte auftauchen, das fand ich gar nicht gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt von der Bild ausging oder von den Bayern oder einfach nur irgendwelche Stories waren, um das Zahlen da irgendwelche Verkäufe anzukurbeln, aber hat mir sehr missfallen. Also ich finde, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, ich finde das sehr übertrieben, wie nach wie vor über Klinsmann gedacht und berichtet wird, also damals wie heute.
Ja,
ja, ja. Ja, und dann ging es mit Klinsmann nicht, dann übernahm Mr. Heinkes.
Heinkes erstmal, ja.
Übernahm Mr. Heinkes, gewann 4 von 5 Spielen. Unter anderem, das war ja das Rückspiel gegen Hoffenheim, war ein 2-2, wo wir in der Hinrunde
2-1
gewonnen hatten. Das war eins der besten, intensivsten Spiele überhaupt.
Aller Zeiten.
Wie fandest du diese Heinkes-Zeit, diese kurze Zeit?
Ich erinnere mich nicht mehr so gut dran, aber ja, ich fand es eigentlich recht gut. Das fand ich sogar ziemlich überzeugend. Das war irgendwie so eine Mischung aus so die ungefähre Klinsmann-Mannschaft beibehalten, aber deutlich mehr Stabilität und dann auch schon das ein oder andere Planspiel für eine Zukunft. Heinkes hat, glaube ich, in einem oder auch in zwei Spielen irgendwann mal mit einer Raute gespielt, mit Schweinsteiger auf einer Achterposition. Das Überladen wurde ein paar Mal wieder gespielt, glaube ich, gegen Leverkusen, als
man 3-0 gewonnen hat. Raute war es nicht, sondern quasi Schweinsteiger, ach, oder doch, ich glaube, einmal war es eine Raute, ja. Und, aber Schweinsteiger, das war mit Schweinsteiger, Ceoberto, Altintop, Bommel, das war gegen
Gladbach.
Ja. Gladbach 32.
Spiel. Ja,
ja. Ja, genau. Da war Podolski Stürmer dann, ne?
Ja.
Thomas Müller eingewechselt worden.
Ja, ein bisschen ausweichend auch, Podolski, ne? Also Tendenzen schon zu einem asymmetrischen 4-2-3-1 vielleicht, aber.
Auf jeden Fall war doch relativ interessant. Dann hat er auch Lucio als Rechtsverteidiger genutzt.
Ja,
auch
stimmt.
Interessant. Dann hat das er auch mal Thomas Müller eingewechselt, glaube ich, sogar
Sosa
dreimal, kam
der ein bisschen besser
zu. Genau, er hat Thomas Müller dreimal eingewechselt, er hat Sosa spielen lassen, auch Altintop wieder rangebracht, versucht, so ein bisschen Harmonietrainer und
Aber
beibehalten im Tor, also fand ich auch gut, dass da jetzt nicht wieder diese Torwart-Diskussion anfing, das war furchtbar. War auch sicher irgendwo ein großes Problem von Klinsmann, dass eben, da gab es ja auch die Gerüchte, ja, er wollte eigentlich Kraft ins Tor stellen, das wurde ihm verboten, dann brachte er Butt, ohne dass er die Erlaubnis dafür hat, das fand ich auch teilweise absolut wahnsinnig, also dass ein Trainer für einen Torhüterwechsel die Erlaubnis von oben braucht, fand ich doch irgendwie, also wenn mir wer sagt, ja, darfst du nicht spielen lassen, dann würde ich sagen, ja gut, dann darf ich auch meinen Vertrag nicht erfüllen, dann bin ich weg. Ja, also weiß nicht, fand ich auch sehr merkwürdig, ja. Ja, und dann eben nach Heinkes, nach dieser ziemlich interessanten, guten Zeit mit diesen Herumgespiele, das eigentlich ganz gut passte, kam Louis van Gaal. Was hast du da gedacht?
Da habe ich gedacht, nice.
Okay, wieso?
Ich muss sagen, ich war damals noch nicht so ein großer Van Gaal-Kenner, aber so ein bisschen ungefähr wusste ich schon. Ich wusste, dass er große Erfolge gefeiert hatte und ich wusste auch, dass Jupp Heynckes ihn doch sehr vehement empfohlen haben soll, was mir nach dem guten Zu-Ende-Bringen der Vorsaison auch nochmal ein beruhigendes Gefühl gab. Und ja, ich fand halt direkt, es gab zu Beginn der Sommervorbereitung Ende Juli dann diesen, wie hieß das, Audi Cup? Audi Cup, ne?
Ja, das gibt's ja
auch immer, ne? Genau, da fand ich das doch sehr überzeugt, fand ich wirklich gut. Und ab dem Zeitpunkt war mir dann eigentlich klar, dass das relativ gut werden muss.
Naja, wie gut ist es denn geworden?
Naja, es gab direkt in der Debütsaison die erfolgreichste Spielzeit nach gut 10 Jahren. Es gab fast das Triple. Es gab eine unglaublich wichtige Basis, die in 1,5 Jahren gelegt wurde für alles Weitere, was seitdem gekommen ist. Es gab Kaderumbauten. Es gab wichtige Weichenstellung, was die Position von bestimmten Spielern angeht. Philosophie wurde eingeführt und ich fand auch, dass die Ergebnisse, also die Tabellenposition, beziehungsweise die Punkteausbeute oder auch das Abschneiden in der Champions League im zweiten Jahr, dass diese nackten Zahlen und Ergebnisse nicht ganz die Stärke der Mannschaft wiedergespiegelt haben.
Also was ich gut fand bei Van Gaal war die Verpflichtung an sich, also eines solchen Trainertyps. Ich fand auch eben Klinsmann gut, weil das einfach mal was anderes war, was Neues. Es war kein Ribbeck, kein Rehagel, kein Trapattoni, es war auch kein Hitzfeld oder keine Ahnung, oder ein Magath, also so ein bisschen so ein Gestandener. Es war einfach mal wirklich so eine quasi, man hat gesagt, ja, wir versuchen jetzt was. Keine Ahnung, wie es ausgeht, aber wir erhoffen uns was Neues, was vorausschauend ist. Wir wollen nicht jetzt die Besten sein, wir wollen in Zukunft die Besten sein und auch wirklich auf darauf Augenmerk legen. Und das war dann eben mit Van Gaal, ist man sich dieser Linie treu geblieben irgendwo, die man eigentlich nach dem Scheitern von Klinsmann quasi hätte ablegen können, sollen, müssten, laut Medien, keine Ahnung. Und ja, das fand ich gut. Ich fand auch die Leistungen unter Van Gaal gut. War ein bisschen problematisch, gab es ein bisschen so, glaube ich, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen ihm und Mannschaft, die jetzt nicht so wegen der Persönlichkeit waren, sondern vielleicht Spielverständnis und solche Sachen. Vielleicht hat, und ich glaube auch, dass er ein bisschen die deutsche Bundesliga unterschätzt hat, aber die Arbeit als solche war ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Hat einen interessanten Spielstil spielen lassen, hat gutes Passing spielen lassen, hat auch die Mannschaft wirklich an oberste Stelle gestellt, also das Kollektiv als solches. Dann eben mit der Robben-Verpflichtung nach diesem Spiel in Mainz war auch sicher irgendwo dank Van Gaal, wegen Van Gaal, wer weiß. Und ja, eine sehr erfolgreiche Saison, sehr gute, interessante Spielzüge, gab auch dieser DFB-Pokalsieg gegen Bremen war ja wirklich traumhaft. War auch eins der besten Spiele der Ära Van Gaal eigentlich, oder vielleicht sogar das Beste. Also ich weiß nicht, ich fand Juve das 0-0, die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gut. Also von dem Bewegungen im Raum, von allem drum und dann fand ich das sehr gut. Da hätte man auch eigentlich in Führung gehen müssen, gewinnen müssen. Dann gab es, glaube ich, hat sich Robben oder was über ich glaube Robben verletzt zur Halbzeit aus. Das war, glaube ich, auch so für eine gewisse Zeit eines der letzten wenigen Spiele, wo sie zusammen auf dem Platz standen.
In der Hinrunde war es, glaube ich, das allerletzte.
Ja, und dann waren sie auch, dann waren teilweise beide verletzt. Da haben wir auch mit Müller und Panic auf den Außen gespielt und das war Olic Gomez vorne. Also es gab kein 4-3-3 als Pflicht, es gab kein 4-2-3-1 mit Müller als Schattenschirmer durchgehend. Es gab einfach nur gute Anpassungen. Ja. Also das wird auch, er war nicht so stur, wie es dargestellt wird, was die Formationen so betrifft, was ja gesagt wurde, als er gekommen ist. Ja, 4-3-3 Umstellung, was ja auch diese absolut eine dumme Diskussion war mit diesem, ja, wir müssen 4-4-2 spielen. Tun wir ja heute noch. Machen wir jetzt auch nicht. Haben wir auch Kroos als zweiten Stürmer auf dem Papier, wenn man es als 4-4-2 deklarieren wollen würde. Und jetzt beschwert sich keiner drüber. Also, wie gesagt, auch da waren ein bisschen Kritik halt widersinnig. Und ja, ich fand eine sehr gute Saison einfach. Nächste Saison vielleicht ein bisschen zu viel Änderungen, weniger stabil. Ich fand wirklich, unsere beste Phase war wahrscheinlich, also abgesehen von der Endphase, war es wahrscheinlich diese Phase ohne Ribéry und Robben, wo Gomez und Olic einfach unglaublich gearbeitet haben vorne. War auch sehr gut, fand ich gut, dass man das ohne die beiden kann. Auch gab auch eine ziemlich lange Siegesserie, so wie bei Klinsmann am Ende der Hinrunde. Nur noch stabiler, finde ich. Ja, und dann eben diese letzte Saison, wo es auseinanderbrach. Was sagst du dazu?
Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch was zur ersten Saison sagen.
Ja, sag.
Ich fand, da gab es sehr viele Anpassungen. Man kann das auch so in Phasen unterteilen. Es gab die Saisonstartphase, wo noch richtig viel experimentiert wurde. So vielleicht das erste Hinrundendrittel, wo eigentlich nur experimentiert wurde fast. Ja. Danach gab es dann diese Phase mit Ribéry und Robben, was du gesagt hast, mit dem Juve-Spiel als Höhepunkt, wo eigentlich so die Grundvorstellung von dem da war, was dann das System in der starken Rückrunde ausmachte, aber halt noch nicht so ausgeprägt, noch breiter, noch etwas klassischer. Und dann die dritte Hinrundenphase war dann ohne die beiden Superstars wieder. Das war halt diese Golic-Phase, die mir sehr gut gefallen hat. Erst die Anpassung mit Pranjic Müller auf den Seiten. So ein sehr schiefes Mix-System, was ich sehr interessant fand. Das hat sich dann, als Robben ganz am Ende der Rückrunde schon zurückkehrte, nochmal wieder geändert mit teilweise Müller-Robben auf den Flügeln. Das fand ich auch sehr interessant. Das war dann nochmal wieder eine Weiterentwicklung zu dem hin, was dann später kam. Diesen Teil fand ich irgendwie das war das kraftvollste, intensivste und das war einfach, ich fand das richtig heftig, einfach so ein Ballbesitzspiel, so ein wirklich konsequentes Ballbesitzspiel, aber das wurde halt im letzten Drittel einfach unglaublich brutal und physisch stark abgeschlossen und man hatte trotzdem viel Dominanz, obwohl man immer viel Risiko eingegangen ist im letzten Drittel. Das fand ich sehr beeindruckend. Es gab ein Spiel gegen Mainz am Anfang der Rückrunde. Ich glaube, das dritte Spiel war das dann, zu Hause gegen Mainz, gegen Tuchel, wo Tuchel auch sehr viele Umstellungen vorgenommen hat und es hat nichts davon funktioniert einfach. Und ich fand das Spiel von Bayern wirklich beeindruckend, wie sie schon nach 10 Minuten Chancen über Chancen hatten und dann alles vergeben haben, bis sie irgendwann doch noch gewonnen haben. Und Tuchels Defensivkonzept war wirklich gut und wirklich interessant, aber es hatte in dem Spiel keine Chance und ich fand, das ist so von der Power das beste Spiel gewesen. Die spätere Mannschaft, die sich dann daraus wieder entwickelte, fand ich etwas schöner, etwas ästhetischer, etwas ruhiger auch. Nicht so Power behaftet. Also es war irgendwie in der Saison war es eine sehr spannende Entwicklung. Das war irgendwie immer sehr interessant zu beobachten, wie die Mannschaft so aus verschiedenen Phasen vom einen System ins andere übergeglitten ist.
Okay, und was war dann das Problem danach, also in der nächsten Saison?
Es gab erstmal keine Nachkäufe. Das war das erste Problem.
Ja, aber gut, das wäre auch sein Fehler, ne? Er hat ja gesagt, er will nur Spieler für diesen und jenen Preis nach seinem
Ich glaube, da hat man sich, haben er und der Vorstand Hoeneß, Rummenigge, wer auch immer da jetzt der entscheidende Mann war, auf jeden Fall, ich denke mal, er und Hoeneß haben sich ein bisschen selber blockiert und haben zu schnell gegenseitig auf stur geschaltet und bei gegensätzlichen Meinungen einfach zu früh gesagt, nee, jetzt will mache ich halt so. Also würde ich da beiden Seiten auf jeden Fall eine Teilschuld geben, dass da beide zu bockig waren. Da hätte man mehr machen müssen. Er wollte ja einen Linksverteidiger. Es wurde ihm Van der Wiel angeboten, den wollte er nicht. Coentrao war zu teuer und dann hätte, ja, diese Profile wurden natürlich, die er gemacht hat, wurden wahrscheinlich nicht passend genug ausgefüllt von den Vorgesetzten und er hat dann wahrscheinlich viel zu stur reagiert und hätte einfach wieder die Kommunikation suchen müssen und nicht sofort sagen, nee, eure Vorschläge gefallen mir nicht. Wenn ihr mir keine guten Vorschläge liefert, dann halt gar nicht, sondern dann noch etwas nicht so radikal reagieren.
Einerseits finde ich absolut, dass er halt im gewissen Nicht-Fußball, also nicht direkt auf dem Platz betreffenden Aspekten zu stur war. Andererseits finde ich auch die Vorgehensweise ganz gut, dass man sagt, wir wollen den und den nicht. Also wenn mir Van der Wiel angeboten werden würde, würde ich auch sagen, nö.
Ja.
Und also entweder man holt sich einen guten Spieler oder man holt sich gar keinen. Wobei man halt dann eventuell gucken müsste, ob man das nicht hätte so machen können. Und das ist jetzt durchaus eine Kritik an Van Gaal, dass man einen Spieler holt, der der Mannschaft weiterhelfen kann, weil auf gewissen Positionen hätte auch ein zweiklassiger Spieler weiterhelfen können. Den hätte man holen können und dann eben später schauen, ob man ihn durch einen besseren ersetzt und ihn auf die Bank tut. Und dann hätte man die Zeit überbrücken können, bis man den Top-Klasse-Spieler holt. Und man hätte danach eine starke Bank gehabt, was ja auch das Problem war, denn man hat einfach keine wirklich gute Bank. Man hat auch Spieler abgegeben, man hat keine geholt, man hatte einen sehr dünnen Kader, hatte Probleme mit Verletzungen und das griff dann noch stärker, als es ohnehin getan hätte. Ja, das war auch irgendwo so ein Knackpunkt. Also
sehe ich auch so. Also überhaupt in der kompletten Gesamtbetrachtung bin ich eigentlich der Meinung, dass die Hauptprobleme und die Hauptgründe dafür, dass es dann nachher nicht mehr geklappt hat, dass das halt solche Punkte alles waren. Also eher die wirklich sportbezogenen Aspekte wirklich zweitrangig waren und dass die Fehler, die von ihm und von anderen auch vielleicht gemacht wurden, dass die sich vor allem auf diese Sturheit, auf die außersportlichen Bereiche beziehen. Also ich habe irgendwann mal so eine Art paar Punkte aufgeschrieben, was bei ihm oder seine 5 größten Fehler, wenn man das mal so sagen darf, habe ich seine Sturheit, seine etwas eigenwilligen Methoden, die natürlich positive Seiten haben können, aber gerade wenn der Eindruck von Spielern und von Mitarbeitern schon so ist, ein bisschen ins Negative gerückt ist, dann sind eigenwillige Methoden manchmal auch negativ. Sein Kontrollwahn möglicherweise, seine Problem, seine fehlende Diplomatie, könnte man vielleicht sagen. Und als fünften Punkt noch die, ich habe es logistische Überflutung genannt, also zu viele Nebenkriegsschauplätze und in schwierigen Phasen sich mit zu vielen Aspekten gleichzeitig zu beschäftigen und dann einfach viel zu viel
Brandherde viele Kriegsschauplätze, genau. Das fand ich auch immer, also da hätte er
sich ein bisschen zurückhalten müssen.
Ja, genau, das finde ich auch, also es ist schade, weil die Ideen waren ja gut, die Ideen waren, vielleicht waren sie nicht auf dem allerhöchsten Niveau aller Guardiola, aber sie waren auf jeden Fall für ganz großes Taugen. Die Umsetzung waren ja gut, es gab ja auch sehr gute Anpassungen, ich meine, eben wie wir gesagt haben, in der ersten Saison, dass man sich auch auf Verletzungen, auf Probleme etc. gut angepasst hat. Naja, im Endeffekt weiß ich nicht, ich glaube, da sind eben Hoeneß und Van Gaal eben ein bisschen so zwei Control-Freaks aneinander geraten und es ist klar, dass dann der dann nicht zum Verein gehört, also so, wie man nennt, dem Verein zugehört, das nicht gewinnen kann, auch vielleicht nicht gewinnen sollte und ja, am Ende musste er gehen und war eine, ja, wie gesagt, instabile Saison irgendwo.
Ja, aber ich über manche Phasen auch sehr nice.
Ja,
es gab Phasen, die schlecht, ja, es ist ja diese Instabilität halt, sehr, sehr, sehr gute Phasen und sehr schlechte, ja, was heißt sehr schlecht, aber schlechte Phasen. Also wenig durchschnittliche Spiele, sondern große Schwankungen zwischen gut und schlecht. Aber trotzdem fand ich die Punkteausbeute nach 29 Spielen, die es letztlich geworden sind, ich glaube 53 Punkte oder was, weiß ich gerade nicht mehr, war definitiv zu wenig. Also man hat so viele unnötige Punktverluste gehabt.
Und also ja, absolut. Ich würde auch sagen, die Entlassung ist, man kann sagen, ja, passt. Also man kann jetzt nicht sagen, es war eine schlechte Entlassung, es war dieses, jenes, aber es war trotzdem unnötig, auch wenn sie gerechtfertigt war, sie war unnötig, wobei das eben nicht nur Hoeneß und dem FC Bayern auf die Fahnen zu schreiben ist, sondern eben auch Van Gaal. Ist halt eben so wie in meinem Leben, es gibt keinen Alleinschuldigen, es gibt einfach Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen, es gibt Wechselwirkungen, die wurden dann übersehen, dann hat sich's hochgeschaukelt, dann gab's
exakt
dieses Theater um Kraft, um dieses, um jenes, als ob Kraft Neuer die Tür verschlossen hätte oder sonst was, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil Neuer ist für einige der beste Torhüter der Welt und war auch schon
hochgeschätzt
aller Zeiten und war auch hochgeschätzt vom Bayern-Vorstand und wenn der, ich glaube nicht, dass der Angst hatte vor Kraft oder vor Van Gaal, also ich glaube auch Van Gaal hätte gesagt, du bist ein übertoller Torhüter, der genau zu seiner
Spielweise so
passt, Van der Sar zu Typus und Kraft hat, dass er nicht Kraft hat, es versucht, aber er tat es nicht dann so.
Ja.
Man hat gesagt,
seine,
kann mit ihm arbeiten, weil er arbeitswillig war, aber von seinem Talent her und seinem Spielcharakter hat man auch später gesehen, ist er kein Van Gaal.
Ja, ist er nicht. Für seine etwas beschränkten Möglichkeiten in dieser Hinsicht hat er sich natürlich sehr gut gemacht und wäre meiner Meinung nach auch ein super Backup für Manuel Neuer gewesen,
was möglicherweise
der Plan gewesen ist, der dann nicht mehr umgesetzt wurde. Und ja, so, wir haben jetzt gesagt, es gibt keinen Alleinschuldigen. Damit schließen wir das Thema ab, oder?
Ja, machen wir.
Und verweisen darauf, dass wir nicht nur über die Van Gaal-Zeit, sondern auch über Hitzfeld und Klinsmann irgendwann vielleicht mal ein Buch, Heft, was auch immer, veröffentlichen, wo diese eben von dir zitierten Wechselwirkungen etc.
detailliert,
genauer und konkreter nochmal aufbereitet werden. Wir fragen natürlich unsere Hörer und Leser nach Feedback zu dieser Idee, ob das Interesse fände. Der FC Bayern, keine Ahnung, wie würde man das nennen, der FC Bayern im letzten Jahrzehnt.
Die taktische Wandlung des FC Bayern in der zweiten, Teil der Dekade 2010. Keine Ahnung.
Ja, wie auch immer. Also, wir fragen.
Was ist jetzt? Sind wir fertig? Machen wir jetzt die Zeit nach Van Gaal? Diese Heinkes jetzt?
Da haben wir jetzt aktuell keine Zeit für. Das machen wir.
Das kommt aber wir können ja auch ankündigen. Wir planen ein E-Book, ein Heft, auch wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht regelmäßig, also alle 2 Monate oder 3 Monate oder 4 Monate, wo wir auch einfach aktuelle Themen besprechen, Retro-Sachen, Trainerporträts, sonst was. Vielleicht werden wir da auch einfach so quasi die Heinkes-Zeit nacherzählen mit dem Trainerporträt. Vielleicht machen wir es auch auf die Seite. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Trainerporträt von Jupp Heinkes ist geplant, von mir geplant. Willst du auch eins machen?
Wieso sich noch eins machen will?
Weiß nicht, nee, vielleicht hast du eins geplant. Also ich hätte eins geplant. Ich habe auch jetzt bei Abseits.at einen Artikel über Pep Guardiola geschrieben und auch bei uns, wo ich auch bisschen darauf eingegangen bin, wofür Heinkes steht, stand, wofür in den 80ern stand, war er auch ein sehr moderner Trainer, stellst du dich für die Niederländisierung des Fußballs ein, vielleicht werde ich noch ein paar alte Archive vom Spiegel oder sonst was durchforsten und vielleicht noch ein paar passende Zitate oder Artikel dazu finden, lesen, verlinken. Ja, gut, das denke ich, das wäre unser Podcast gewesen zum FC Bayern.
Deutlich länger als geplant.
Ja, werden auch nur Bayern-Fans anhören, also.
Ja.
Und die können das.
Gut, so.
Tschüss.
Dann verabschieden wir uns.
Ja, tschüss.
Tschüss.